So, weiter geht's in unserer Kernelreihe. Unterhalb des Kernels gibt es ja auch noch weitere Schichten, Firmware. Und ich denke, da sind sich hier viele einig, dass solche Einrichtungen wie UEFI durchaus zu hinterfragen sind. Aber da gibt es ja auch Alternativen, schon seit BIOS-Zeiten. Und da wird uns jetzt Paul Menzel mit seinem Vortrag beehren. Er arbeitet beim MPI für molekulare Genetik, ist aber auch schon seit 2005 in das Coreboot-Projekt, hieß es damals noch Linux BIOS oder? Ja, also so lange schon dort involviert. Bühne frei.
Ja, hallo. Schön, dass ich hier sein kann. Schön, dass ihr noch hier seid. Erstmal wollte ich mich nochmal bei den Organisatoren der Linux-Tage und den ganzen Helfern auch persönlich bedanken. Mir gefällt es wie letztes Jahr sehr klasse und super, was die hier alles leisten. Genau, mein Vortrag heißt Warm werden mit Coreboot und ja, vielen Dank für die Einführung. Moment. Tja, geht irgendwie nicht weiter. Okay, immer so. Genau, also der Vortrag ist dann auch auf GitHub. Eine kurze Übersicht, also was ist, wir fangen einfach an, also was ist Firmware, dann wird Coreboot vorgestellt, dann habe ich mir vorgenommen, ganz viele Demos heute zu zeigen. Dann sollte man sich ja vielleicht nochmal Gedanken machen über mögliche Angriffsmodelle. Dann gibt es Geräte, die mit Coreboot standardmäßig kommen. Das sind unter anderem Google Chromebooks und Boxes. Da habe ich auch eins mit, das wollte ich auch kurz zeigen. Ja, und dann alle zum Mitmachen aufrufen und dann auch schon zum Ende kommen. Genau, erstmal ist ein ganz großes Problem. Also in den letzten 20, 25 Jahren hat sich irgendwie herausgestellt, dass obwohl wir die Hardware kaufen und dafür Geld bezahlen, eigentlich nicht die volle Kontrolle darüber haben. Und ein ganz großes Problem dabei ist, dass die Hersteller sich nicht mehr genötigt fühlen oder nicht mehr gezwungen werden können oder es einfach nicht machen, Schaltpläne und Datenblätter zu veröffentlichen. Und das ist ein ganz großes Problem, auch wenn man freie Software schreiben will. Wenn man Datenblätter nicht hat, dann fällt es schwer, Treiber zu schreiben, was auch im Linux-Kernel der Fall ist, aber auch die entsprechende Hardware zu initialisieren. Und da sollte auch durchaus wieder mehr Druck aufgebaut werden. Es gab mal Zeiten, da wurden Datenblätter zu Servern, anderen Geräten und so weiter einfach mitgeliefert. Das ist aber heute leider nicht mehr so. Und da gibt es verschiedene Komponenten, wo es durchaus noch üblich ist, dass man, wenn man den Hersteller anfragt, auch ohne NDA noch Datenblätter bekommen kann. Andere Hersteller zwingen einen dann, so ein NDA zu unterschreiben. Aber ja, das ist eigentlich sozusagen das eins der grundlegendsten Probleme auch für freie Software, um Hardware wirklich frei zu unterstützen. So, was ist Firmware? Die meisten von euch wissen es schon, aber ich werde es trotzdem noch mal kurz wiederholen. Da ist erstmal die Frage, wo gibt es überall Firmware? Und das ist eigentlich erschreckend, wo es die überall gibt. Also klar auf der Hauptplatine, dann gibt es mittlerweile Hilfsprozessoren, wo Firmware draufläuft, wo wir nicht wissen als Free Software-Liebhaber, was da wirklich läuft und auch nicht den Quelltext für haben. Es gibt Embedded Controllers in Laptops, es gibt in Servern den Baseboard Management Controller, der auch vollen Zugriff auf das System hat. Es gibt Erweiterungskarten, Grafikkarten, Netzwerkkarten, RAID Controllern. Da läuft Firmware drauf in Festplatten, in Plattform Controller Management, also auf gewissen ARM-Geräten läuft das auch. Dann sogar im Monitoren, ja, da läuft auch Firmware. Ich hatte so einen Dell-Monitor und ja, der hat halt einen Bug und der hat so zwei Panels und bei gewissen Sequenzen, wenn man den ansteuert, dann ist ein Panel schwarz geblieben, ja, und dann sieht man nur die Hälfte des Bildes. Aber ja, es gibt keine Möglichkeiten, den zu aktualisieren, also die Firmware zu aktualisieren oder die auch selbst zu verbessern. Und ja, eigentlich habe ich den Monitor gekauft, um den zu benutzen und der Hersteller war nicht in der Lage, ja, ordentliche Firmware auszuliefern. Genau, in Batterien von Laptops gibt es Firmware, da gab es ja so eine Lenovo ThinkPad-Serie, wo einer die reverse-engineert hat. Ja, also Firmware ist leider überall. Ja, da das so eins der Geräte oder Chipsätze, über die man sich die meisten Sorgen mittlerweile auf x86-Geräten machen muss, ist eben die Intel Management Engine und der Platform Security Processor bei AMD. Die sind auf allen aktuellen Systemen von den beiden drauf, also ich glaube seit über 10 Jahren bei Intel. AMD hat es dann auch übernommen. Und das ist ein eigenständiger Prozessor, der autark von dem Hauptprozessor dann ein eigenes Betriebssystem draufläuft, Minix. Und was der alles kann, also die werden ja mit Funktionen vollgepackt, ja, und zum Beispiel, dass man eben den zur Fernwartung nutzen kann, Intel AMT, und somit hat er einen vollen Netzwerk- und IP-Stack und kann manche Versionen von denen können auch Java ausführen und so weiter. Und aus Sicherheitsperspektive ist es, wie wir alle wissen, eher nachteilig. Es wäre sinnvoll, da je weniger, desto besser, diesem Prinzip zu folgen. Und wie man gesehen hat, sobald da ein paar Sicherheitsforscher da auch ein bisschen Fokus oder sich damit beschäftigen, dann werden da auch Probleme gefunden. Ne? Und das war ja jetzt letztes Jahr, glaube ich, im Mai oder sowas, wo dann eben festgestellt wurde, dass eben kein Passwort, dass man sich ohne Passwort anmelden konnte bei dieser Intel AMT, wenn das aktiviert war und dass da noch andere Bugs sind, dass man das System voll übernehmen kann. So, jetzt ist die Frage, wie läuft heutzutage was läuft auf so einem System, wenn wir Linux starten zum Beispiel? Da gibt es ja das sogenannte Ring-Modell, das User Space ist, glaube ich, Ring 3, dann der Kernel ist dann Ring 0. Und wo man jetzt diese neuen Ebenen, Funktionen wie Virtualisierung eingefügt hat oder diese Hilfsprozessoren, musste man neue Nummern einfügen, die noch höhere Ausführungsrechte haben. Ja. Und also je kleiner die Nummer ist, desto mehr Rechte hat man. Und heutzutage laufen 2,5 Kernel im Prinzip, wenn wir Linux gestartet haben. Aber in unserer Denke ist eigentlich immer noch drin, dass wenn wir das Betriebssystem kontrollieren, dass wir volle Kontrolle über das Gerät haben. Aber das ist leider nicht so. Ich meine, Antivirenhersteller oder sowas versuchen einem das weiß zu machen, dass man dann immer noch die volle Kontrolle hätte, aber nein, ist es nicht so. Diese niedrigeren Ebenen, die können Dinge mit dem Gerät machen, ohne dass eben das Betriebssystem, was läuft, in diesem Fall Linux, davon überhaupt was mitkriegt. Ja, das denkt, da ist nichts passiert und es ist einfach so weitergelaufen. So, kommen wir zurück zu was ist Firmware. Also im Prinzip wollen wir eine Schnittstelle zur Hardware festlegen, damit wir, wie wir das bei ARM-Geräten sehen, sozusagen den Linux-Kernel nicht auf jedes Gerät portieren müssen, sage ich jetzt mal, mit den Device-Tree-Sachen und so weiter. Hat man sich bei x86 diese Aufgabe im Prinzip der Firmware, früher BIOS und jetzt UEFI überlassen. Und im Prinzip initialisiert es die Hardware, wobei mittlerweile das Schwierigste die RAM-Initialisierung ist und noch einige andere Geräte und obwohl heutzutage die Hardware auch durchaus sehr, sehr unterschiedlich aussieht, wird dem Betriebssystem, wenn es für x86 läuft, immer noch suggeriert, dass es im Prinzip so aussieht wie der allererste x86 Prozessor und dass diese ganzen Methoden dafür noch benutzt werden können. Ja, was komisch ist, woran man sich auch gewöhnt hat, ist eben, dass es die Firmware eine grafische Oberfläche bereitstellt. Wenn man sich dann mit Coreboot so ein bisschen beschäftigt, dann Ich habe auch den Fehler gemacht, am Anfang gleich zu fragen, okay, wenn ich Coreboot benutze, kann ich denn dann noch ins BIOS-Menü gehen und irgendwelche Änderungen durchführen? Und wenn man sich aber mal überlegt, ich will das System ja eigentlich so schnell wie möglich booten und dann Änderungen will ich nur durchführen mit der Oberfläche, die mir auch vertraut ist und die mir auch ganz viele Möglichkeiten bietet. Und ich glaube nicht, dass UEFI-Oberflächen einem zum Beispiel ein Bray-Display oder Schnittstelle zur Verfügung stellen. Ja? Aber wenn ich meine Firmware über das Betriebssystem konfigurieren kann oder die Methoden da nutzen kann, dann kann ich alle diese Funktionen nutzen, die mir das Betriebssystem zur Verfügung stellt. Deswegen ist es eigentlich durchaus sinnvoll zu sagen, okay, diese BIOS-Oberfläche, die sollte eigentlich nur zum möglicherweise Wiederherstellen des Systems genutzt werden. Der ganze Rest will ich eigentlich von der Firmware nichts mitbekommen und so schnell wie möglich booten. UEFI ist eigentlich eben so ein Unified Extendable Firmware Interface. Ist eine Spezifikation, da gibt es verschiedene Implementierungen, wobei Theano Core eine ist, die von Intel, soweit ich weiß, gemacht wurde und auch unter GitHub steht. Aber die ganzen BIOS-Hersteller oder Firmware-Hersteller, die schreiben da durchaus auch ihre eigene und arbeiten noch nicht mal da zusammen. Und ja, wie vorhin schon gehört, also die haben auch ein IP-Stack, ein Grafik-Stack und so weiter. Im Prinzip ist es ein eigenes Betriebssystem. Genau, die Sourcen gibt es nicht von den Herstellern. Insofern kann man da auch nicht gucken, was da für Fehler drin sind und die auch beheben. Und UEFI hat auch so gewisse Restriktionen, denen man unterworfen ist. Ja, also Full Disk Encryption ist relativ schwierig. Ja, diese FAT-Partitionen, die darf nicht verschlüsselt werden. Die muss man jetzt immer haben. Das sind so eigentlich schon Beschränkungen, die man in gewissen Umgebungen vielleicht nicht haben will und da auch Alternativen haben will. Ich sage jetzt nicht, dass wer UEFI benutzen will, der soll das ruhig benutzen, aber man sollte auf jeden Fall die Wahlfreiheit haben, das zu nutzen, was man möchte. Genau, Firmware gibt es auch bei Nicht-x86-Systemen. Bei ARM gibt es zum Beispiel U-Boot, Barebox, noch ganz viele andere Dinge, mittlerweile auch Coreboot mit einigen Payloads. Bei Open Power oder Power-Systemen gibt es auch Firmware, die ist mittlerweile alles freie Software, bei Power 9 sogar mit Microcodes und so weiter. Und bei den anderen Architekturen gibt es auch Firmware. Aber ja, in unserem Alltag ist, denke ich, eher x86 und ARM präsent. Jetzt ist die nächste Frage, wie kann ich Firmware aktualisieren? Da gibt es ein Programm, was auch in der Coreboot-Umgebung, im Coreboot-Umfeld geschrieben wurde, das heißt FlashROM. Wer sich da näher informieren will, es gibt hier so einige Links zu den Webseiten. Das FlashROM-Wiki hat ein paar ganz gute Seiten, die einem erklären, wie man das machen kann. Einmal kann man zum Beispiel, wie wir normalerweise Firmware-Updates auch von den Herstellern kennen, die Firmware eben vom System aus aktualisieren, aber es gibt auch externe Programmiergeräte und da packt man so eine Klammer dann auf den Chip und verbindet es dann mit einem zweiten Gerät, zum Beispiel einem Raspberry Pi oder einem anderen Embedded Board, BeagleBone Black, und dann kann man diese Chips dann auch beschreiben. Genau dazu, ja, und unter Linux Firmware-Updates ist immer relativ schwierig. Wer das schon mal gemacht hat, kann sich eben erinnern, wie man da irgendwie so eine DOS, FreeDOS, USB-Sache versucht hat zu erstellen und das dann irgendwie zu booten. Oder wenn man Glück hatte, hat das BIOS irgendwie zur Verfügung gestellt, dass es einen USB-Stick erkennt und da beim Starten ein Image laden kann. Aber auch hier wieder, ja, ich will eigentlich die Tools benutzen, mit denen ich mich auskenne und das ist in meinem Fall das GNU-Linux-Betriebssystem und das will ich eigentlich nutzen. Und da hat aber UEFI eigentlich auch eine Möglichkeit, das zu machen, das heißt, das ist das Capsule-Projekt, würde ich es mal nennen. Und Dell nutzt das ziemlich stark und da funktioniert es auch, dass ich zum Beispiel auf dem Laptop, den ich da gerade benutze, die Firmware von Linux aus aktualisieren kann. Und ich habe gehört, dass Microsoft da wohl auch ziemlich Druck aufbaut, jetzt auf die Bordhersteller, das auch mehr zu unterstützen, damit Microsoft dann auch darüber auf Firmware-Updates sozusagen durchführen kann oder die Möglichkeit hat. Aber kommen wir zum Wichtigen. Also deswegen bin ich hier und habe das Hemd auch an, also zu Coreboot. Das ist eine Alternative und ist im Prinzip ein Framework, wie man Firmware erstellen kann. Warum ich es eher Framework nennen würde, sagen wir gleich. Kurz was zur Geschichte. Also es wurde von Ron Minich gegründet um Anfang der 2000er Jahre. Damals hieß es noch Linux BIOS. Und da war genau das Problem, dass er einen Cluster, also er hat Los Alamos National Laboratory, glaube ich, gearbeitet. Und die hatten eben Supercomputer. Und da gab es einen Bug in der Firmware. Und ja, jetzt aktualisier mal 1000 Knoten. Wenn du jeden einzelnen Knoten neu starten musst und da manuell hingehen musst und im BIOS-Menü irgendwas auswählen musst. Ja. Und soweit ich das verstanden habe, war das im Prinzip der Grund, warum er sich gesagt hat, hey, das will ich mir nicht antun, da muss es doch was Besseres geben. Und damals hat er eben noch Linux in das BIOS reinbekommen. Damals war die Hardware noch nicht so komplex wie heute. Und da war Linux, hätte noch in der Lage sein können, in Proof of Concept die Hardware selber zu initialisieren. Aber dann hat man gesehen, dass das Linux nicht mehr in den Flash-Chip auch reinpasst und hat dann gesagt, okay, wir machen ein extra Projekt, was wirklich die Hardware initialisiert, so weit, dass das Betriebssystem, in diesem Fall Linux, dann davon weitermachen kann. Genau, dann gibt es dann noch so Geschichten, dass eben dann auch war, wenn eben in diesem Cluster, wenn die neu gestartet wurden und da kein Keyboard dran hing, dass man dann eben, der Fehler war eben Press one, F1 to continue, aber ohne Keyboard dran ist es halt ein bisschen schwierig und das bei 1000 Knoten zu machen, hat keiner Lust zu. Also da sind noch ein paar weitere Links, ganz spannend, wer sich dafür interessiert, für die Geschichte. Ja, also was ist das Ziel von Coreboot? Also die schnellstmögliche Kontrolle an das Betriebssystem zu übergeben, also so schnell wie möglich aus dem Weg zu gehen. Damit wären auch schnelle Startzeiten möglich, wenn man sich so heute überlegt, manchmal, okay, dank die diverser Verbesserungen startet jetzt das Betriebssystem bis zum Login, also bis zum grafischen Login, weiß ich was, bei manchen Systemen in 3 Sekunden oder sowas. Aber wenn man sich guckt, wie lange die Firmware am Anfang braucht, dann ist es manchmal 5 Sekunden. Wenn man Glück hat vielleicht, manchmal vielleicht auch ein bisschen schneller. Bei Servern deutlich langsamer mit bis zu 8 bis 10 Minuten. Ja, also auch ein Grund, warum man manchmal Server nicht neu starten will. Ja, wenn der Neustart wirklich richtig schnell wäre, sage ich jetzt mal in einer Minute, in einer halben Minute, ja, dann würde da bei manchen TCP-Requests, die noch nicht mal eine Zeitüberschreitung haben, also könnte man jetzt ohne wirklich die Kunden zu oder die Nutzer zu belästigen, auch mal so ein System neu starten, wenn natürlich alles funktioniert. Genau. Es taucht noch nicht mal im Monitoring auf, meinte der Herr hier vorne. Also minimale Initialisierung der Hardware. Es gibt 3 Teile, den Bootblock, den ROM-Stage und den RAM-Stage. Der Bootblock, also wenn man sich so dann anschaut, wie die Prozessoren funktionieren, dann hat man ja am Anfang nicht so eine Umgebung, dass man normale Programme ausführen kann, ja, weil zum Beispiel der RAM noch gar nicht initialisiert ist. Das heißt, der RAM muss erstmal initialisiert werden und das passiert in der ROM-Stage und da nimmt man zum Beispiel, baut man die Programme so, dass der Cache, also L1-Cache und L2-Cache als RAM benutzt werden können. Ja, so eine Tricks überlegt man sich da braucht man aber dann spezielle Compiler teilweise. Ich glaube mittlerweile nicht mehr, aber früher gab es zum Beispiel auch den ROM-CC, also was Programme so kompiliert hat, dass sie eben ohne Arbeitsspeicher laufen konnten. Ja, und wenn das alles passiert ist, dann gibt es eine Schnittstelle und Corboot übergibt die Ausführung an ein sogenanntes Payload. Und das gibt einem sozusagen diese Flexibilität, die ich am Anfang gefordert habe. Also da kann jetzt das Payload kann zum Beispiel Theano Core sein für die Leute, die UEFI nutzen wollen und dann vielleicht Windows starten wollen. Aber das kann eben auch der Linux-Kernel sein, das kann Group sein, das kann ein Spiel sein, sonst was. Aber man hat die Freiheit, da zu implementieren, was man möchte. Es kann irgendein Menü sein. Ja. Genau, und ja, also wen Go interessiert, also auch die Go-Leute sind jetzt ein bisschen aufmerksam geworden und die haben dann init RAMFS sozusagen Busybox jetzt alles in Go neu geschrieben. Und ja, das kann man dann auch als Payload benutzen. Ja, und da nochmal ganz wichtig, also Coreboot ist eben kein BIOS, aber in der Umgangssprache muss man einfach wahrscheinlich sich ergeben und dem zustimmen, dass wenn man vom Firmware spricht im 86-Bereich, dass man einfach das BIOS nennt. Aber Coreboot an sich versucht wirklich nur die Hardware zu initialisieren und BIOS hieß ja Basic Input Output System und es hat eben Schnittstellen bereitgestellt, dass man eben da sagen konnte, okay, wenn ich jetzt an diesem Port diesen Register schreibe, dann kann ich da eben irgendwie auf die Maus zugreifen und so weiter. Und das will man eigentlich gar nicht mehr. Ja. Mittlerweile sind die Betriebssysteme in der Lage, das alles selber zu initialisieren, andere Schnittstellen da auch zu benutzen. Und damit ist eigentlich dieses BIOS wirklich Legacy, was man nicht mehr haben will. Ja, da unten nochmal eben ein Beispiel, was man machen kann. Also dieses C-BIOS, weil das eben ein relativ schönes Menü bereitstellt, ist ein beliebtes Payload. Dann wird eben erst Coreboot gestartet, das lädt C-BIOS, was auch alles in dem Flash-ROM-Chip ist. C-BIOS, wenn man dann die Festplatte zum Beispiel auswählt, guckt dann in den Masterboot-Record und da liegt ja normalerweise Grub oder Group und da kann man sich dann den Kernel aussuchen und lädt dann das entsprechende Betriebssystem. Man kann aber auch Grub direkt in Flash-ROM-Chip reinpacken. Grub braucht auch keine BIOS-Calls sozusagen und damit hat man schon mal eine Schicht rausgenommen. Wir kommen ja nachher nochmal mit Thread-Models, aber von diesem Anspruch her, je weniger Code, desto sicherer möglicherweise, weil eben dann weniger Fehler oder Bugs versteckt sein können. Wer da zum Beispiel ist für die Leute, die eben nicht dieses Boot-Menü da brauchen, das ist besser. Da gibt es auch Leute, die sagen, okay, Linux ist ja im Prinzip am besten getestet. Da gibt es so Statistiken, dass sie dann eben gucken auf GitHub, also Theano Core ist ja auf GitHub, der Linux-Kernel, da gibt es einen Mirror auf GitHub und Group gibt es auch einen Mirror auf GitHub und da gibt es ja so interessante Statistiken, wie viele Mitarbeiter oder wie viele Autoren es gibt, die mal einen Commit gemacht haben. Und beim Linux-Kernel sieht man da wirklich bei GitHub unendlich, ja, weil das eben so viele Leute sind. Ich meine, das ist auch so ein Riesenprojekt. Bei Grub waren es, weiß ich was, 200 und bei Theano Core 100 Leute. Ja, aber allein von der Manpower, die dann eben auch Zeit haben zu reviewen und Änderungen vielleicht sich Code vielleicht ein bisschen genauer anzuschauen, ist eben, da sagen eben manche Leute, dann nehme ich lieber den Linux-Kernel, denn das ist battle-proven, also das ist gut getestet und dem vertraue ich dann, da ich danach eh Linux starte, habe ich eine Variante weniger, um die ich mich kümmern muss und wenn es da Probleme geben sollte, kenne ich mich da aus. Und da gibt es die Funktionalität kexec, das ist eine Funktionalität, dass eben aus Linux heraus noch ein anderer Kernel gestartet werden kann und die Hardware wird aber nicht resettet. Genau, und dann gibt es noch andere Projekte, die so ein InitRAMFS versuchen herzustellen mit mehr Sicherheitsfeatures. Das ist zum Beispiel Heads und die Leute, die Distributionen, die Wert auf Sicherheit legen oder mehr Wert auf Sicherheit legen, wie Tails benutzen, daher kommt es. Also, dass man zum Beispiel aus Coreboot heraus Heads startet, das ist Linux mit einem InitRAMFS und dann davon die Distribution Tails startet. Ja, ja. Also die Frage war, ob andere Linux-Distributionen laufen. Ja, also alles, was wie Linux funktioniert, wo Linux funktioniert, das kann dann genutzt werden. Genau, für die sich dann noch ein bisschen mehr damit beschäftigen wollen unter x86, wie wird sowas überhaupt gestartet? Also ich glaube 8 Byte oder 4 Byte vom Ende des ROM-Images diese Instruktion wird ausgeführt. Und das ist eins der wenigen Assembler-Files, die im Coreboot vorhanden sind. Und ja, das ist ja auch ganz nett, da mal dran zu sehen, wie so ein System wirklich initialisiert werden muss. Ja, Coreboot, nur ganz kurz, also steht unter der GPL V2-Lizenz, bietet somit alle Vorteile von freier Software an. Ein ganz großes Plus ist die Herstellerunabhängigkeit, die Wartbarkeit und die Überprüfbarkeit. Ja, also dieses Beispiel früher, obwohl in USB-Steckplätze vorhanden waren, gab es eben einige Hersteller, die hatten es nicht implementiert. Und wenn man jetzt vom USB-Medium booten wollte, dann hatte man eben Pech. Und würde man jetzt Kontrolle über die Firmware haben und hätte das anpassen können, dann hätte man diese alte Hardware immer noch auch benutzen können und auch von USB booten können. Also es war jetzt keine Hardware-Einschränkung, es war einfach nur, weil der Hersteller das nicht für nötig erachtet hat. Ja, und einem unsere Wahlfreiheit damit einschränkt. Ja, genau. Dann noch ein paar andere Beispiele, dass es eben eigentlich auch immer noch aktuell ist. Leute haben da zwar verschiedene Präferenzen, ob sie gewisse Einschränkungen jetzt als schlimmer achten oder nicht, aber ja, zum Beispiel, als dieser Fehler jetzt mit dieser Management Engine letztes Jahr war, da war auch die Frage, ne, kann ich meine Firmware denn überhaupt aktualisieren, um, wenn ich sicher sein will, dann sicher zu sein. Intel hatte diese Microcode-Updates schon längst veröffentlicht und jetzt waren die Hersteller überfordert, alle ihre Geräte von den letzten 5 Jahren dafür Firmware-Updates rauszubringen und da vielleicht irgendwelche Quality Assurance-Tests noch zu machen. Ja, man musste einfach auf die warten, ja. Und ja, da sollte man doch lieber selbst die Kontrolle drüber haben. So, Demo-Zeit. Genau, in der Ankündigung stand ja, jeder kann Coreboot benutzen und das ist dank des tollen Emulators Coemu. Hier sind im Prinzip schon die Instruktionen, wie man das einfach machen kann. Und ja, gestern wurde mir gesagt, ich soll mich doch ruhig mal trauen, das auch live vorzuführen. Deswegen werde ich das mal machen und alle, ja, ihr könnt es auch gleich parallel mitmachen, wer seinen Laptop mit hat. Immer zu. Genau, also geklont. Geklont habe ich das schon. Und zwar gleich mal ins RAM gepackt. So, genau, hier ist, wie das Depot sozusagen aufgebaut ist. Vielleicht einen kleinen Überblick, dass wenn ihr nach dem Vortrag alle Coreboot auf eure Geräte portieren wollt und an Coreboot mitarbeiten wollt, einen schnellen Einstieg haben. Also wie man es so kennt, es gibt den Source Directory, das Payloads Directory und dann noch einige Hilfsprogramme unter Util. Die Doku wird gerade von einigen verbessert, die dann unter Documentations ist und der Rest erklärt sich, glaube ich, von selbst. Es gibt noch Makefiles und so weiter. Ja, es ist ein Git-Repository, also mit diesem Git-Clone habt ihr ja auch gesehen. Und ja, der nächste Schritt ist erstmal das zu konfigurieren und Coreboot benutzt dafür das kconfig-System. Und da lösche ich einfach mal die Konfigurationsdatei und jetzt erstellen wir eine neue. So, wer hat hier schon mal den Linux-Kernel gebaut? Ja, also dann seid ihr damit vertraut, die meisten. Genau, es gibt hier das General Setup. Da wähle ich mal aus, dass ich mit der Debian Toolchain das bauen will. in den Instruktionen, da ist noch ein Kommando, wie man die Coreboot-Toolchain bauen kann. Da sind eben getestete Compiler-Versionen und andere Tools, die man braucht, vorhanden. Aber das dauert eben eine Weile und dafür habe ich jetzt im Vortrag, würde die Zeit nicht reichen. Ich bin ganz gut gefahren, auch damit zu Hause immer diese Distro-Toolchain zu nutzen, aber die wird offiziell eben nicht unterstützt. Das heißt, wenn da irgendwelche Bugs sind, dann testet das doch bitte erstmal mit der Coreboot-Toolchain. Genau, dann ist noch das Nächste, wenn man eben das zur Laufzeit gewisse Dinge konfigurieren will, da kann man das CMOS nutzen. Das kann man noch auswählen und ja, der Rest ist, den Rest müssen wir nicht verändern. Und standardmäßig ist auch schon unser QEMU-Emulationsboard ausgewählt, was den Intel 440 FX-Chipsatz emuliert. Was wir noch machen können, um mehr Payloads reinzubringen, ist einfach die Flash-ROM-Chip-Größe auf 8 MB zum Beispiel zu erhöhen. Aber das ist jetzt nur einfach möglich bei der Emulation. Bei euren Boards, da hängt es natürlich davon ab, was ihr wirklich für einen Flash-ROM-Chip drin habt. Genau, gleich. Also das ist erstmal nur Coreboot. Ob das jetzt, sage ich jetzt mal, UEFI dann sein wird, das hängt jetzt davon ab, was wir in der Payload-Sektion auswählen. Und da ist standardmäßig CBIOS ausgewählt und das ist dann würde eine BIOS-Schnittstelle zur Verfügung stellen. Aber wenn wir uns hier angucken, welche Optionen es gibt, gibt es hier unten auch Theano Core. Und das funktioniert, glaube ich, auf den x86 Chromebooks schon. Aber auf anderen Geräten ist es noch nicht so gut getestet. Da hängt es, da muss man ein bisschen ausprobieren. Genau, also wir wählen jetzt hier erstmal CBIOS aus und dann gibt es hier unten noch Secondary Payloads. Denn aus CBIOS heraus kann man auch andere Programme auswählen, nicht nur den Master oder die Festplatte, von der man booten will. Und ja, da wählen wir jetzt mal alle aus. Und ich sehe gerade, ich bin schon in dem falschen Zweig. Da komme ich noch nachher zu. Also dieses CB-UI, das ist das Coreboot-User-Interface, was jetzt noch nicht gemerged ist, aber deswegen wähle ich es jetzt erstmal noch nicht aus. Das zeige ich nachher nochmal. Genau, jetzt beenden wir das alles. Jetzt wurde die .config-Datei geschrieben. Ja, Standard-K-Config-Syntax hier. Die ganzen Optionen haben eben Config-Unterstrich davor. Genau, und jetzt kann einfach make eingeben. Und ja, zum Beispiel mit der Distributionstoolchain, da musste ich einen kleinen Patch machen. Die neuen IASL-Versionen, die sind ein bisschen genauer bezüglich, ob ASL, also ACPI-Funktionen benutzt werden oder nicht. Da habt ihr auch oben ein paar Warnungen gesehen und standardmäßig werden Warnungen als Fehler angesehen und da würde das abbrechen. Da habe ich jetzt diese Option von ISL einfach entfernt, dieses minus WE weggenommen und dann konnte das jetzt auch hier mitgebaut werden. So, jetzt was sehen wir? Achso, ich habe mit make v gleich 1 gebaut? Nee, habe ich nicht. Also genau, hier sehen wir, welche Dateien alle übersetzt werden, die Objektfile-Dateien, die erstellt werden. Jetzt wurde hier CBIOS gebaut. Ich glaube, wir haben die Version 1.11.0 verwendet. Genau, jetzt wurde hier CBIOS in der Standard-Config gebaut. Da sieht man dann auch die Meldung von dem. Jetzt hier Memtest zum Beispiel. Ja, und am Ende sehen wir, wie so ein ROM-Image aussieht. Und ja, was dafür benutzt wird, ist das Tool CBFS-Tool. Und wenn wir gucken, ist das auch im Bildverzeichnis drin. Also Punkt Bild CBFS-Tool. Jetzt muss man das ROM-Image angeben. Das ist standardmäßig halt unter Bild. Coreboot.rom ist der Dateiname. Und jetzt gibt es diverse Kommandos, ist auch entsprechend dokumentiert, print. Ja. Und genau, jetzt gibt es den CBFF Master Header, CBFS, das ist das Corboot File System. Jetzt gibt es noch so eine Methode, dass man eben einen Fallback- und Normal-Varianten hat im selben ROM-Image, sodass, wenn das Normal-Image nicht startet, zum Beispiel dreimal fehlschlägt, dass man ein gut getestetes Fallback-Image starten kann. Und so könnte man auch ohne Probleme Firmware-Aktualisierung durchführen, indem man das Fallback-Image immer da lässt, weil es eben getestet wurde, und dann das Normal-Image ändern würde. Standardmäßig wird aber nur eine Variante ins ROM gepackt, und mittlerweile gibt es auch andere Varianten, die vor allem durch die Chromium-Leute entwickelt wurden. Das heißt FlashMap. Genau, da hat man dann noch viel mehr Möglichkeiten, und da braucht man auch diese Verified Boot Tools von Google auch. Genau, jetzt wurde hier auch konfiguriert, dass, damit das reproduzierbar ist oder es eher nachvollziehbar ist, dass hier die Config auch mit reingepackt wurde. Ja, hier findet man die ROM-Stage-Datei und die RAM-Stage-Datei, hier hinten auch die entsprechenden Größen. Hier diese CMOS-Laufzeit-Konfigurations-Dateien oder Werte. Ja, SEPI-Tabellen sind auch mit drin, und hier sehen wir erstmal das Payload, das in diesem Fall CBIOS ist, aber wie gesagt, wir konnten auch weitere Programme reinführen, und CBIOS schaut standardmäßig im Verzeichnis Image, img slash, ja, es ist nicht wirklich so ein POSIX-Dateisystem, aber ja, wir stellen uns das einfach als Verzeichnis vor. Im Prinzip ist es nur im Dateinamen drin. Genau, und das sind die Payloads, die wir ausgewählt hatten, und das Secondary Payloads, Core-Info, NVRAM, CUI, um eben diese CMOS-Werte zu konfigurieren, wenn man es vom BIOS aus machen will. Genau, hier noch Tint, das Tetris-Spiel und Memtest. Und genau, wenn man sich hier so anguckt, ist es insgesamt um die, wir hatten einen 8 Megabyte ROM ausgewählt, ist es insgesamt 300 Kilobyte groß. Ja? Wir haben noch 7 Megabyte Platz, um Dinge reinzupacken. Und dazu noch, das ist das einzige Gute von UEFI, dass das durch diese Grafik und anderen Dinge, die alles ins ROM packen wollen, deren Firmware-Images so groß geworden sind, dass auf aktuellen Laptops oder auf Servern das 8 bis 16 Megabyte Platz ist. Und da, deswegen ist mittlerweile Linux im Flash-ROM-Chip auch wieder machbar und charmant, weil man da eben den Linux-Kernel als auch InitRAM-FS ganz gut reinbekommen kann, dass es wieder reinpasst. So, und jetzt wollen wir das natürlich auch starten, und da nehmen wir QMI System x86. Jetzt müssen wir noch mit dem BIOS-Parameter die Firmware-Datei übergeben, und ich glaube, der Standard war, na gut, gucken wir nochmal nach. Genau, BIOS with Corboot Serial, also die Ausgabe der seriellen Konsole soll einfach auf die Standardausgabe des Terminals umgewertet werden. Genau, na dann mal gucken. Genau, jetzt sollen wir zu schnell, und das Fenster war auch auf der falschen Seite. Gut, jetzt hat er Memtest standardmäßig gestartet. Ich muss mal Escape drücken, damit das einfach wird. Also einfach nochmal beenden. Ach ne, hat er selbst gemacht. Also ich starte es nochmal und drücke dann einfach Escape. Genau, jetzt haben wir das Menü. Ich hole mal das QEMU-Fenster rüber. Genau, das ist jetzt das Bootmenü, was QEMU uns anzeigt. Ich habe jetzt Escape gedrückt, und ja, jetzt haben wir das Standardmenü von CBIOS. Da oben sehen wir nochmal CBIOS Version 1.11.0, und da QEMU auch diverse Netzwerkkarten emuliert, wurde da auch das IPXI-ROM gefunden. Ja, und es wurde auch ein DVD-Laufwerk emuliert, und das wird jetzt da alles angezeigt. mit den entsprechenden QEMU-Versionen, Optionen kann man das auch abstellen. Genau, das, ja, wir haben noch ein bisschen Zeit. Also ich würde mal kurz alle Payloads durchgehen. Also Memtest haben wir eben gesehen. Ich drücke jetzt mal 4, um TIN zu starten. Achso, und die Reihenfolge des Menüs, das kann man alles natürlich customizen. Ja? Das kann man CBIOS sagen, welche Reihenfolge er anzeigen soll. Ja, aber ich habe mal ein bisschen Lust, hier zu spielen. Das wäre jetzt sozusagen im Flash-ROM-Chip. Genau. Ist das jetzt im Textmodus, wird dieses NCurses-Programm, das wurde an libpayload, die Bibliothek für Coreboot, angepasst, sodass NCurses-Programme da laufen. Und ja, das wäre eine denkbare Möglichkeit, dass nur die Leute sich anmelden können, die hier mindestens so und so viele Scores kriegen. Ja? Genau. So, ja, ein Patch ist noch im Review, wie man das, wenn man dann auch Escape drückt, dass es das System neu startet. Zurzeit ist es so, dass man es manuell resetten muss. Genau. Also, ja, also ihr könnt jetzt auch in dem Sinne ganz einfach Programme programmieren, wenn ihr eben diese NCurses Library zum Beispiel nutzt. Ja? Und, oder schon existierende NCurses Programme können mit simplen Anpassungen ganz einfach für Coreboot sozusagen kompatibel gemacht werden. Ja, also diese Möglichkeiten hat man alles. Wie bitte? Ein Foto, okay. Gut. Eine Sekunde. Ich muss es wieder rüberschauen. Ich muss wahrscheinlich erstmal einstellen, dass der Beamer mein Primärsystem sein soll. Genau, also 4. Ah, fürs Foto muss ich mich ja anstrengen, oder? Nicht, dass ich hier irgendwie. Ich weiß, man sieht, wie schlecht ich bin. Ja. Genau. Okay, ja, ziemlich schlecht. Gut, dann kommen wir zu, nur Interesse halber, Core Info, die Nummer 6.
666.
So, da das alles die Textausgabe ist, die Grafik ist noch im Textmode. Sieht man das eben auch, kann man das eben auch auf der Konsole einfach sehen. Ja. Genau, jetzt sieht man hier, ja, komischerweise, das habe ich immer noch nicht verstanden, warum bei QEMU der Vendor AMD ist, obwohl das ja ein Intel 440 FX-Chipsatz sein soll. Da beschwert sich auch der Linux-Kernel in einer mit einer Meldung, also wenn hier jemand ist, der sich damit auskennt und das weiß. Wie bitte? Wo ist es? 2071. Ah, muss mal gucken, warum QEMU. Ja, aber guter Punkt, ja, dann muss ich mal gucken, warum das ist. Hier, ihr vorne. Hier sind ein paar Coreboot-Leute, die können das gleich debuggen. genau, also hier kann man jetzt durchgehen. Hier unten seht ihr das Menü und im Prinzip sind das so ein paar Infos, die Coreboot einem zur Verfügung stellen kann, schon so früh im Betriebssystem, also im Start des Systems. Zum Beispiel eben die Infos über den Prozessor, dann über das PCI-System. Jetzt sieht man hier diese Geräte und dann die entsprechenden Konfigurationsräume, wie die Register da gesetzt sind. NVRAM, Non-Volatile RAM, da ist das CMOS drin, also gewisse Konfigurationen auch. Ja, und den Arbeitsspeicher kann man sich auch anschauen. Mit F1 und F2 kann man sich auch ja, andere Daten angeben lassen, aber es ist eher eine Spielerei, weil die ganze Information kann man sich auch unter Linux anzeigen lassen. Ja, aber da sieht man im Prinzip, welche Informationen auch im ROM im Prinzip über das Coreboot-System gespeichert sind. Genau, ja, und dann gibt es noch ein System, wo man eben gewisse Laufzeitdinge einstellen kann. Das zeige ich vielleicht auch noch mal kurz, damit man so ein bisschen das Gefühl hat, was man da einstellen kann. Aber ja, im Prinzip ist es nicht viel, weil die Leute gemerkt haben, so viel will ich, wie gesagt, gar nicht im BIOS einstellen.
Nochmal Escape. Nummer 5.
Genau, im Prinzip kann ich auswählen, eben, wenn ich diese verschiedenen Varianten habe, ob ich das Fallback booten will oder das Normal booten will, dann wird da noch drin gespeichert, wie oft so ein Reboot schon stattgefunden hat, ohne dass dieser Zähler zurückgesetzt wurde. Weil so funktioniert dieser Normal-Fallback-Modus, wenn dieser Zähler den konfigurierten Wert überschritten hat, also standardmäßig dreimal nicht, also drei entspricht, also dreimal nicht zurückgesetzt wurde, dann wird der Fallback-Modus zum Beispiel gestartet. Ja, und dann kann man sagen, okay, in Linux habe ich einen Service-File oder einen Dienst, der, wenn ein gewisser Status erreicht wurde, diesen Reboot-Counter zum Beispiel zurücksetzt. Und dann weiß ich, das System ist unter dieser Konfiguration gut gestartet. Dann kann man konfigurieren, eben, und die Dinge kennt man vielleicht aus dem traditionellen Firmware-Menü, wie sich das System zum Beispiel verhalten soll, wenn plötzlich der Strom weg ist. Soll, wenn der Strom dann wieder da ist, soll es dann starten oder einfach ausbleiben. Ja, so eine Dinge kann man eben konfigurieren. Dann kann man noch konfigurieren, welche Ausgaben man haben will und wenn EC-Memory vorhanden ist. Also für QEMU wurden diese Optionen jetzt implementiert, ob EC-Memory vorhanden ist oder nicht und ob man das nutzen will. Das ist aber bordabhängig, welche Optionen es da gibt. Ja, welche Optionen es da gibt. Genau, das war erstmal Demo-Time, relativ glücklich, dass das bis auf das Verschieben ganz gut funktioniert hat. Genau, hier die Konsole ist jetzt im Arsch, aber genau, machen wir einfach weg. Genau, ja, also Coreboot, achso, das haben wir jetzt nicht in dem einem Programm Core-Info gesehen. Normalerweise kann man da auch die Coreboot-Meldungen sich anschauen. Da bin ich jetzt noch nicht reingekommen. Also das ist ein weiterer Vorurteil von Coreboot, ja, zum Debuggen wie beim Linux-Kernel. Man hat menschenlesbare Nachrichten, ja, mit denen man mehr anfangen kann als einem schwarzen Bildschirm. Und ja, das ist doch sehr hilfreich. Oder irgendwelche unbekannten Error-Codes. Ja. Manchmal beim Standard-Firmware mit BIOS, ich weiß nicht, ob ihr das mal gesehen habt, dann gab es da unten links doch ein paar Hexerzahlen, die sich geändert haben. Und da konnte man dann vielleicht doch sehen, welchen bis wohin er gekommen ist, bevor eingefroren war oder es einen Fehler gab. Ja, und es gibt auch Zeitstempel, die man sich dann auch alles unter Linux auslesen kann. Es gibt das Utility CBMEM und mit -c schaut man sich die Konsolennachrichten an und -t die Timestamps. Und ja, da ein Ziel ja auch Geschwindigkeit von Coreboot ist, ist das sehr hilfreich. Aber es gibt auch jetzt ein Linux-Kernel-Modul, dass man dieses CBMEM gar nicht mehr braucht. Das haben die Google-Leute geschrieben und das ist seit 4.12, 13, 14 irgendwie im Kernel drin. Also wenn man das aktiviert, dann kann man auf jeden Fall auf die Coreboot-Konsolenmeldung darüber zugreifen. So, genau, jetzt muss man sich erstmal, also wenn man ein System sicher machen will, dann muss man ja erstmal sich Gedanken über Angriffsmodelle machen. Was passiert? Also betrachte ich nur entfernte Angreifer? Wie kann so ein, wenn jetzt jemand Root-Zugriff hat, soll er auf meine Firmware schreiben dürfen oder nicht? Oder ist dann eh schon Hopfen und Malz verloren? Genau, vertraue ich dem Hardwarehersteller? Ja, darüber muss man sich Gedanken machen. Und dann sich überlegen, wie kann ich mich dagegen wehren. Wenn man jetzt sagt, okay, ich kümmere mich nur um die Betriebssystemebene, ja, dann muss man eben sagen, okay, dann reichen Antivirenprogramme. Aber wenn ich sage, okay, ich will wirklich volle Kontrolle über das System haben, dann reichen eben Antivirenprogramme unter Windows jetzt nicht aus oder regelmäßige Kernel-Updates oder GR-Security oder Harden-Kernel. Da muss ich mir dann eben auch über die Firmware-Modelle machen, Gedanken machen und eben gucken, was ich alles in die Firmware reinpacke, ob ich schon in der Firmware so Methoden wie Secure Boot implementiere oder da Alternativen nehme. Google hat da Verified Boot und da werden aber auch Hashes im Prinzip überprüft. Und diese Hashes müssen eben irgendwo abgespeichert werden. Und da ja, haben die Google-Leute das folgendermaßen gemacht, dass sie sagen, okay, standardmäßig, wenn wir es ausliefern, soll das in einem sehr sicheren Modus sein. Das heißt, man kann den ersten Bootblock, wo diese Keys drin sind, hinterlegt sind oder diese Hashes, kann man nicht überschreiben, ja, weil das Write-Protect-Pin, Entschuldigung, oh, ich mach's aus. Leider etwas erkältet. Und damit kann man vom Betriebssystem aus nicht diesen ganzen Flash-Chip überschreiben. Ja, aber da haben sich die Chromium-Leute, wenn man ein Chromebook kauft, Gedanken gemacht und gesagt, okay, wenn der Nutzer wirklich die Hardware so ändern will, vollständig den Flash-Chip überschreiben will, dann soll er dieses Write-Protect-Pin auch deaktivieren können. Und da muss man aber das Gehäuse öffnen und eine Schraube lösen. Aber dann gehört einem das System vollständig und man kann den ganzen Flash-Chip überschreiben. Und das finde ich ganz charmant für sozusagen ein Angriffsmodell, was jetzt sage ich jetzt mal Diebstahl nicht ausschließt. Ja? Also wenn das Chromebook geklaut wird, dann kann der Angreifer da auch diese Schraube lösen und gewisse Dinge machen. Aber die Chromium-Leute haben sich da auch überlegt, okay, wenn sie das feststellen, bevor da irgendwas gemacht werden kann, wird das gesamte Gerät gelöscht. Ja? Also dann sind wenigstens die Daten sicher, vielleicht auch verloren, aber auf jeden Fall kann die kein anderer dann kriegen. Ja. Aber darüber muss sich jeder persönlich Gedanken machen und wissen, was da gut ist und was nicht gut ist. Ja, in diesem Fall wurde das eben ausgewählt und das Gerät, was man da kauft, gehört einem dann trotzdem voll. Es gibt so Dinge, Intel hat ja auch irgendwie so Bootguard oder irgendwelche Methoden. Also manche Lenovo Business Laptops, die haben das aktiviert und da sind diese Hashes wirklich in die in den Chip reingelötet oder reinprogrammiert. Ist nicht mehr änderbar. Das heißt, diese Firmware ohne diesen privaten Schlüssel zu kennen, kann man nicht überschreiben. Ja, und da, obwohl der Chipsatz, sage ich jetzt mal, von Coreboot vielleicht unterstützt werden würde, kann man das dann nicht raufflashen. Oder kann man zwar machen, aber es startet nicht. Genau, hier gibt es nochmal einen Link zu den Heads-Entwicklern, die da einen ganz guten, das ganz gut zusammengefasst haben. Ja, genau wegen der Zeit, weil ich noch ein paar Demos dann zeigen wollte, zeige ich kurz das Chromebook, was ich mit habe. Das ist ein ARM-Chromebook, ja, also gewisse Dinge, also auch die Management Engine, die kann man bei x86 eben nicht wegkriegen. Selbst Google hat Intel dazu nicht gebracht, von der Management Engine den Quellcode zu veröffentlichen. Und deswegen ist eigentlich ja, x86 für die wirklich Sicherheit, für die Sicherheit höchste Priorität hat, eigentlich x86 gestorben und die ihre Hardware vollständig kontrollieren wollen. Und ja, da sollte man schon sich eher auf Alternativen besinnen und eben so Dinge wie ARM im mobilen Bereich oder im Serverbereich Power gucken, dass man da irgendwie eine Strategie hat, um da irgendwie hinzukommen. Genau, das Tolle bei Chromebooks ist auch, dass den Embedded Controller, dass die da eine eigene Firmware geschrieben haben, die frei ist. Chrome EC, Chrome Embedded Controller, heißt, das ist bei den Lenovo-Geräten, die von Coreboot unterstützt werden, zum Beispiel nicht so. Ja, der Fokus ist da auch auf Geschwindigkeit, also wie schnell so ein System startet. Das finde ich persönlich auch ganz charmant. Und deren Qualitätssicherung von Google, die finde ich eigentlich auch ziemlich überzeugend. Also was sie da alles für Tools geschrieben haben und was sie alles für Tests durchführen. Also die haben eben so einen Test, denn mir wurde da gestern erzählt, dass sie eine riesige Halle haben, eben mit allen Chromebooks, die sie überhaupt haben, und wirklich jedes Release da durchgelaufen wird. Und die haben eben auch entsprechende Entwicklungsboards, dass die einen Monitor simulieren können und dann gucken können, okay, ist mit der Grafik immer noch alles in Ordnung mit allen Konnektoren. Dasselbe für Audio. Und ja, ich denke auch, dass sie die Startzeiten dann auch irgendwie vergleichen und da auch auf Regressions aufmerksam gemacht werden. Und ja, zum Beispiel manche Commits, die man dann im Upstream-Coreboot sieht, die werden dann getestet und da wurde dann gesagt, okay, 1000 Mal einschlafen und aufwachen hat das jetzt überstanden, das heißt, der Commit ist gut. Ja, also sowas machen die, das ist mir von anderen Herstellern nicht bekannt, auf jeden Fall nicht unter Linux. Chromium OS ist ja Linux-basierend, ob das manche Windows-Hersteller überhaupt, also Gerätehersteller, die Windows benutzen, ob die das so eine Testfarm haben, keine Ahnung. Kenne ich mich nicht aus. Wenn jemand von euch da mehr weiß, dann sagt Bescheid. Ja. Ja, wie gesagt, bei x86-Geräten, also selbst die Leute, also bei aktuellen, muss man leider auch bei Purism sagen, dem Laptop, die sagen ja immer, okay, wir nutzen jetzt freie Firmware, Coreboot, aber es ist eigentlich nur ein Wrapper, um die Firmware, um das Firmware-Support-Package von Intel, was auch ein Blob ist. Ja, also da gibt es leider nicht das Paradies, wo man sagen kann, da ist alles jetzt super toll. Selbst wenn da Coreboot läuft, sind da manchmal auch Blobs drin. Und das besonders bei aktuellen x86-Chipsätzen. Und dasselbe bei aktuellen AMD-Chipsätzen. Also AMD hatte mal Datenblätter veröffentlicht, aber zum Beispiel für Ryzen haben die selbst die Datenblätter, soweit ich weiß, noch nicht veröffentlicht. Also BIOS-Kernel Developer Guide, soweit ich weiß, ist es, wo jetzt Ryzen schon seit, weiß ich was, ein Jahr draußen ist, ist es noch nicht verfügbar. Ja, also sowohl bei Intel und AMD ist Firmware dabei, auch für Grafiktreiber mittlerweile. AMD hat auch das Atom BIOS, was ein Blob ist und was man eigentlich nicht haben will und auch einen schnellen Start in gewissen Umständen verhindert. Aber das, weil es so viele x86-Geräte gibt, ist der Vorteil, dass sie ein tolles Ökosystem haben. Ja, also es gibt sozusagen Coreboot-Distributionen, also wo Leute Coreboot für Geräte bauen, die konfigurieren und einen Payload da, dazu packen und das noch boottesten und dann zur Verfügung stellen. Das sind die zwei. Dann gibt es dann, habe ich jetzt vergessen, noch Libreboot. Genau, und das gibt ARM. Ja, das läuft mittlerweile ja auf vielen Embedded-Geräten, ist auch sehr verbreitet im Mobilbereich, aber ja, im Laptop-Bereich bei vielen Leuten jetzt wieder nicht. Deswegen gibt es da nicht so eine große Community. Und genau, GPU-Dekodierung, da braucht man dann im User-Space wieder Blobs. Ja? Und die Blobs sind vielleicht nur gegen gewisse Hardware, gegen gewisse Linux-Kernel-Versionen kompatibel. Und dann funktioniert das wieder nicht. Dann hat man eine schlechtere Akkulaufzeit. Also es ist eigentlich sehr bescheuert, wenn man sich irgendein Gerät heutzutage kaufen will, über das man volle Kontrolle hat. Ja, also wie gesagt, bei Chromebooks kann man installieren, was man will. Es gibt diese Wipe Protect Methode und es gibt hier diesen MediaTek Chip und hier nur zu sehen, hier ist diese Schraube für diesen Wipe Protect Pin, die man lösen musste. Ja, also einfach die Unterseite hier lösen, das war, weil es relativ fertig ist, schon ganz gut verpackt, aber mit den entsprechenden Tools kommt man auch in die Schlitze rein und kann das dann entsprechend öffnen. Ja, und da kann in dem Sinne auch nichts kaputt gehen. Ja. Was ich immer noch erstaunlich finde, wie klein mittlerweile diese ganzen Boards hier sind, ja, hier nur und hier. Und hier ist, glaube ich, die ganze Batterie dann. Ne? Und, ja. Finde ich immer erstaunlich. Genau, ich habe hier, da gibt es jetzt auch so eine Distribution sozusagen von dem Paul Kosciolkowski. Super netter Typ, wenn er den mal trifft auf einer Konferenz, ist immer toll, sich mit dem zu unterhalten. Der hat da so ein Bildsystem geschrieben, was alle Patches enthält, damit es Coreboot und das Payload hier gut drauf läuft. Da ist das Death Charge Payload, was von den Chromium-Leuten entwickelt wurde. Die haben das von Scratch geschrieben. Genau, und ja, das ist der Stand, dass es hier drauf läuft. Ja, dann erstmal ein kurzer Einschub. Weil der Vortrag ja doch etwas länger dauert, gibt es erstmal bis hierhin Fragen. Wow. Okay, dann das Mikro. Entschuldigung. Also ich glaube, drei Fragen waren vorne erstmal. Dankeschön.
Ja, ich habe eine Frage zu dem ARM und der Security. Also du hast ja gerade eben gesagt, dass die ARM-Geräte in der Hinsicht besser sind, dass man da weniger Binary Blobs braucht. Aber hat ARM nicht auch so Dinge wie Trust Zone und so ein Kram, die dann vielleicht auch da Probleme machen können? Also vielleicht nicht auf allen Chipsätzen oder so, aber...
Genau, das hängt dann wieder vom Chipsatz an und von deinem Trust-Modell. Ich weiß, und ob du das dann abschalten kannst oder nicht. Es gibt da, glaube ich, so ein Burn-Drum drin, aber das ist relativ klein, irgendwie nur so 64 Kilobyte oder so. Das kann man in dem Sinne reverse-engineeren und in dem Sinne sicherstellen, dass da jetzt kein Netzwerkstack oder sowas drin ist, was da was Böses machen kann. Und danach, das glaube ich, kannst du alles über die Datenblätter rausfinden, ob du das konfigurieren kannst oder nicht. Aber das ist eine gute Frage. Das ist eine gute Frage. Also da muss man bei ARM dann auch aufpassen bei so einem Ding.
Ja, ich habe eine Frage wegen Intel ME. Das kann man ja dann mit Coreboot auch nicht wirklich aussperren wollen.
Genau, also das ist ein separater Chip und an sich kann man sich als Coreboot-Projekt auf den Standpunkt stellen, okay, das ist wie der Embedded Controller, interessiert uns nicht. Aber genau, wenn man das Gesamtgerät betrachtet und die Firmware auch loswerden will, dann kann man das nicht ausstellen. Da gibt es so Projekte wie dieses ME-Cleaner, wo ja jetzt dieses Bit entdeckt wurde, HAP oder sowas, dass man wohl die Management Engine auch in so einen Modus setzen kann, dass sie angeblich nichts machen soll, aber das weiß dann natürlich auch niemand und am Anfang muss es den Prozessor starten. Aber genau, mit der Management Engine, solange diese Keys da, glaube ich, nicht veröffentlicht werden, dass man diese Management Engine auch überschreiben kann und mit der eigenen Firmware starten kann und wirklich die deaktivieren kann, kann man sich in dem Sinne nicht sicher sein.
Intel und AMD sind ja nicht die einzigen, die x86-Architektur machen. Wie sieht das eigentlich aus bei VIA 3000er-Serie zum Beispiel?
Genau, also mit VIA kenne ich mich nicht so aus, aber das ist schon relativ alt. Also ich glaube, wenn man da Coreboot drauf laufen lässt, dann, die haben keine Hilfsprozessoren. Also das sind so Chips, die man wirklich, wirklich frei laufen lassen kann. Via C7 oder sowas, also alles im Prinzip, was vor 15 Jahren ist oder sowas, da gab es aber auch bei den anderen x86-Geräten auch noch keine Hilfsprozessoren. Und bei AMD Family 14, glaube ich, gab es da auch noch keinen Plattform-Security-Prozessor, da gab es so einen anderen Prozessor, aber da konnte man die zum Power-Management so ein bisschen nötig war, gebraucht wurde. Die konnte man aber möglicherweise rausnehmen. Aber zum Beispiel auf dem Lenovo X60, was jetzt auch schon, weiß ich was, 10 Jahre alt ist oder sowas, wurden Intel die ersten Core To Duos oder sowas drauf sind, Intel 945 Chipsatz, die lassen sich im Prinzip auch noch völlig mit freier Software initialisieren. Da gibt es keinen Hilfsprozessor und da gibt es im Prinzip dann nur noch den Embedded Controller. Und die erste Generation, glaube ich, der GM45-Chipsatz bei Intel, der in dem X200 drin ist, der hatte zwar schon eine Management Engine, aber die kann man wohl wirklich deaktivieren. Und ja. Kann sein, ich kenne mich da nicht aus, weil ich mich damit nicht mehr so beschäftigen würde.
Ja, da gab es noch gerade die Frage zu der Management Engine. Wer war das nochmal?
Ja? Achso, nee, da oben.
Oder da oben. Ja. Und zwar gibt es da einen super Talk aus Leipzig hier. Auf media.ccc.de kann man sich auch das Video angucken. Die haben nicht nur das Bit gesetzt, die haben tatsächlich auch die meisten Teile der Firma herausgenommen. Ich habe das am Anfang auch nicht verstanden. Guckt euch am besten mal das Video an, das ist super. Dann sieht man auch, also wie sicher das tatsächlich ist. Und die empfehlen auch Coreboot.
Ja, ja.
ME Cleaner, also oder für das Video einfach media.ccc.de und dann gibt es dort quasi vom letzten Kongress in Leipzig gibt es das Video. Dort einfach mal nach ME Cleaner gucken oder sowas.
Genau, kann ich nochmal auch auf die Folien dann packen. Also ja, die konnten irgendwie rausfinden, welche Module von der Management Engine wirklich signiert sind oder wo die Signatur überprüft wird und diese einzelnen Module konnten sie dann überschreiben.
Ich glaube, der Trick mit den Modulen war, dass die Signaturprüfung, wenn das Modul gar nicht da war, sozusagen dann ja silently gefailed ist und dann man dann sicher sein konnte, dass da kein Netzwerkstack oder sowas mehr drin sah. Ja. Aber einige Module ließen sich nicht deaktivieren, weil die benötigt waren. Da könnte immer noch böser Code drin sein.
Genau.
Ja. Ich habe mich ein bisschen mit der Management Engine auseinandergesetzt. Also wenn hinterher Fragen sind, ich bleibe noch was hier. Dann einfach fragen.
Ja. Ja, ein Dankeschön. Erstmal auch vielen Dank für die Fragen, die durchaus gewisse Dinge besser jetzt klarstellen konnten. Genau, also wie Coreboot, also wir würden natürlich auch gern wieder Linux-Kerne bei GitHub unendlich zu stehen haben bei der Anzahl der Entwickler. Deswegen brauchen wir euch. Also wir würden uns richtig freuen, wenn ihr natürlich mitmachen würdet. Allein wenn ihr nur gewisse Dinge testet oder euch überhaupt damit beschäftigt oder das in eurem Hinterkopf ist. Also das Projekt hat eine Website, einen Wiki, was noch in gewissen Bereichen schon total veraltet ist und in anderen Bereichen ganz gute Informationen bietet, also wie Wikis so sind. Da wird überlegt, also wir sind im Prozess, das ins Repository gewisse Teile zu übernehmen. Ja, wir haben die Coreboot-Mailingliste, coreboot.org, eigentlich auch immer ganz interessant, ist jetzt, ja, vielleicht würde ich sagen, maximal 50 Nachrichten im Monat. Also ist jetzt nicht so schlimm, kann man gut nebenbei mitlesen. Ja, IAC-Channel ist immer sehr aktiv und werden auch viele Fragen relativ zeitnah beantwortet, natürlich entsprechend der Zeitzone. Manche Chromium-Entwickler sind da auch dabei und ja, also es ist super spannend, was da für Leute sind und was sie für Erfahrungen und was für Wissen haben. Ja, das Repository gibt es dort, kann man sich so klonen. Das Review findet auf mit Garrett statt. Und wir haben auch einen Bug-Tracker. Und was wollte ich noch sagen? Ach genau, was auch ganz wichtig ist beim Mitmachen, ist natürlich dieses Bewusstsein dafür zu schaffen, für dieses Problem. Ja, bei euch auf Arbeit, wenn ihr mit irgendwelchen Verkäufern sprecht, ihr seid ja, was sind wir? Enabler? Nee, also wir sind Trendsetter oder sowas. Also die Leute, die gucken ja, was wir nutzen, das wollen die auch nutzen oder sowas. Ja, also sprecht mit den Leuten und macht da, also wenn ihr im EDV-Rechenzentrum arbeitet oder Benutzern Laptops empfehlen sollt, dann sagt denen, ja okay, eigentlich in der Firmware, das ist eigentlich nicht so gut, wenn ihr das da benutzt. Sagt mal dem Verkäufer, ihr wollt eigentlich dieses System haben bei der Hersteller, ihr könnt ein Chromebook benutzen oder sonst was. Oder Purism. Genau, und damit ihr seht, wie einfach es ist, mitzumachen, jetzt mal davon abgesehen von dieser Management-Engine-Problematik, wollte ich jetzt euch zeigen, wie ihr euren Laptop, der auf Intel Sandy Bridge oder Ivy Bridge basiert, ziemlich einfach zu Coreboot portieren könnt. Was die meisten von euch, da kostet ja, also die haben ja Angst, also oder weiß nicht, das Laptop hat, weiß ich was, einen gewissen Preis gekostet und ja, wenn man jetzt mit der Firmware rumspielt, würde das denn dann nicht, wenn das dann nicht mehr startet, was passiert dann? Dann kann ich es nicht mehr benutzen. So schlimm ist es eigentlich nicht. Also wenn man jetzt nicht beim Öffnen jetzt mit dem Schraubenzieher dann wirklich irgendwie ein Loch durch das Board sticht oder sowas oder das einem dabei runterfällt, also wirklich physikalisch kaputt geht, kann man eigentlich davon ausgehen, dass es ziemlich sicher ist, mit Coreboot herum zu experimentieren und das zu portieren. Und zwar gibt es dann, braucht man folgende Dinge. Man braucht so einen Clip, das ist wie so eine Klammer, was man auf den Flash-ROM-Chip raufsetzt. Falsche Taste. Firefox beendet. Sorry. Genau, also es ist so eine Klammer und die packt man einfach. Die verbindet man mit dem Chip und mit dem externen Programmer. Und der externe Programmer. Etwas nervös. Gut. Der öffnet es immer auf der anderen Seite. Mann. Na gut, lassen wir es. Also es ist, könnt ihr nach suchen, also SOIC Clip, 16 Clip, das kann man bestellen, das kostet vielleicht maximal 10, 15 Euro. Ja? Wenn ihr da irgendeinen Hackerspace kennt oder so und da noch ein paar findet, die das vielleicht auch bestellen wollen, manchmal gibt es die sogar schon im Hackerspace oder ja, man macht eine Sammelbestellung oder so, dann kriegt man den. Dann braucht man noch so Jumper-Cable und noch ein Board, was das Protokoll SPI sprechen kann. Und dafür kann man zum Beispiel das BeagleBone Black benutzen, man kann den Raspberry Pi benutzen, aber im Prinzip jedes System-on-a-Chip-Board ja, unterstützt es. Und wenn ihr diese Dinge habt, ja, dann müsst ihr im Prinzip diesen Laptop nur öffnen. Da gibt es diverse Anleitungen auch oft im Netz. Und dann diesen Clip verbinden und dann diesen Flash-ROM-Chip in dem Sinne auslesen. Und wobei man sagen muss, bei den Lenovo-Devices zum Beispiel, da sind es zwei Flash-ROM-Chips in vielen Fällen. Da gibt es einen 8-Megabyte-Chip und einen 4-Megabyte-Chip. Wobei ich mir jetzt nicht so sicher bin, weil ich mich in dem Bereich auch nicht mich so stark damit beschäftige. Also ich nicht sicher bin, ob ein Chip nicht nur für die Management-Engine benutzt wird. Ich glaube, der 4-Megabyte-Chip, ne? Oder? Genau. Ja, aber man kann trotzdem beide Chips auslesen und dann hat man erstmal das Backup. Aber an sich wird empfohlen, die Management Engine erstmal nicht anzufassen. Ja, also man kann natürlich ME Cleaner auch mit seinem Hersteller BIOS ausprobieren und gucken, was man da deaktivieren kann. Aber auf der anderen Seite sollte man erstmal nur mit Coreboot, also der Firmware, sozusagen die verändern und nicht die Management Engine, die wirklich so lassen, unberührt, die auch nicht überschreiben. Da bietet dieses Tool FlashROM auch entsprechende Möglichkeiten, dass man nur gewisse Bereiche beschreibt. Und dann, wenn Coreboot läuft, dann kann man auch mit dem ME Cleaner sozusagen dann rumspielen. So, und wie man das macht, also wir haben jetzt
eine kleine Zwischenfrage.
Ja.
Gibt es auch aufgelötete BIOS-Chips, wo ich dann mit dem Clip nicht rankomme? Also nochmal, gibt es auch aufgelötete Chips, wo ich mit dem Clip nicht rankomme?
Also ich glaube, an die Also mit diesem Clip kommst du eigentlich auf aufgelötete ran.
Okay, also auch jetzt, was hier drin ist, ein kleiner Laptop sowieso, komme ich immer ran.
Genau. Also es gibt, glaube ich, gewisse Paket- oder Package-Formate, da könnte es Probleme geben, aber standardmäßig an diese SOIC-Chips sollte man, kommt man mit diesen Clips ran. Ja. Genau, aber bei den Lenovos ist es sozusagen relativ Standard. Ich kann noch mal Interesse halber, ich hatte so einen Link da reingefügt, wo es zu diesem Flashroom Technology Wiki-Seite geht. Da sieht man so verschiedene Chip-Formate. So, genau, also jetzt wieder. Es gibt also der Wladimir Serbinenko, der ist der Group-Hauptentwickler für eine lange Zeit gewesen. Jetzt hat er sich bei Group das Management auch so ein bisschen geändert, sodass es mehrere Leute machen. Der war mal eine ganze Zeit lang aktiv und hat vor allem diese Lenovo-Laptops federführend mit nach Coreboot portiert. Und der hat sich dann so angeschaut, na okay, vieles ist sozusagen relativ ähnlich bei den Laptops. Ja, und hat dann in Go ein Tool geschrieben, das Autoport-Tool, was aus gewissen Dumps so im Prinzip einen neuen Port generieren kann und dann nur noch weniger Anpassungen gemacht werden müssen. Das ist im Verzeichnis util autoport. Und da gibt es im Prinzip auch eine README. Die sehr, eigentlich auch sehr interessant zu lesen ist. Ja? Also hier am Anfang, im Prinzip um den ersten Schritt zu machen, muss man eben diese drei Tools kompilieren. Und ich glaube, man muss noch die DMI Decode und diese drei zusätzlichen Tools noch haben. Also LSPCI, das ist in den Linux-Utilities drin, soweit ich weiß. DMI Decode, das liest die ganze Information aus den DMI SMBIOS-Tabellen raus. ACPI-DUM, was die ACPI-Tabellen nimmt. Und dann eben noch diese drei Coreboot-Utilities. EC-Tool für den Embedded-Controller, Intel-Tool, was in der Lage ist, gewisse Registerwerte von dem Intel-Chipsatz und den Intel-Komponenten auszulesen. Und SuperIO-Tool, was sich um den SuperIO-Chip kümmert. Diese Tools habe ich alle gebaut. Und ja, dann geht man ins Autoport-Verzeichnis, baut es mit GoBuild, also es ist ein Go-Programm, und führt es dann folgendermaßen aus. Die Logs habe ich jetzt auf einem System auf Arbeit erstellt. Das ist ein Dell Optiplex 7010 und habe die jetzt hier schon im Vorfeld rüberkopiert. Also ich habe zum Beispiel dann, entweder dieses Tool, wenn ihr das auf dem System ausführt, hat die Option Make Logs, da erstellt es die Logs automatisch. Ja, ihr müsst es als Root ausführen, weil DMI-Decode zum Beispiel lässt sich nur als Root ausführen. Wenn ihr den Sourcen nicht vertraut, dann könnt ihr natürlich diese Logs auch manuell erzeugen und dann zum Beispiel eben mit dem Umleitungsoperator in die Datei reinfügen oder mit Pipe T dann auch in die entsprechende Datei dann. Ne? Also sudo scpi dump und dann Tippfehler, ist egal. Dump.log. Ja, und dann hättet ihr die Log-Datei. Dann habe ich die alle in das Unterverzeichnis Logs reingepackt und jetzt kann man eben nach Go kann man eben mit Punkt Autoport Logs, na gut, wann, ja, ich muss mir mal die Hilfe angucken, Entschuldigung. Input Log ist im Verzeichnis Logs und dann Core Boot dir ist 2 Ebenen höher. Jetzt ist das alles durchgegangen und jetzt dank Git kann ich ja gucken, was passiert ist. Jetzt sehe ich, oh, hier 2 Ebenen höher ist jetzt das Verzeichnis Dell, also Source Mainboard Dell hinzugefügt worden und da sind jetzt in der Tat, ist jetzt das Optiplex, also sind 2 K-Config-Dateien hinzugefügt worden, das ist einfach wie das Coreboot-Depot konfiguriert ist. Und da ist jetzt der Optiplex-Unterordner, wo jetzt im Prinzip schon alle Werte so gesetzt sind, wie man es braucht. Und wenn ihr euch dann diese README weiter durchliest, dann steht da auch drin, also hier sind auch gewisse Fix-Mies noch hinzugefügt worden, aber die das Programm sozusagen nicht automatisch erkennen konnte, wo man dann aber auf der Coreboot-Mailingliste im IAC-Channel schon Hilfe bekommt, wie man die dann entsprechend anpassen soll, wenn man das nicht selber herausfindet. Genau, und jetzt sind hier schon diese ganzen Dateien und das sollte eigentlich soweit in der Lage sein, dass man dann über den Serial-Port oder EHCI-Debug-Port die entsprechenden Meldungen schon kriegt und sieht, wie weit das Board schon initialisiert werden kann. Ja, und das ist doch erstaunlich, wie einfach das ist. Das wäre auch für neuere Generationen möglich, aber da müssen diese Tools erstmal angepasst werden, dass diese ganzen Register-Auslesefunktionen noch hinzugefügt werden zu diesem Intel-Tool zum Beispiel. So. Dann habe ich noch 10 Minuten. Ne? Also im Prinzip ist jetzt vorbei, würde ich denken, oder? Okay, genau, dann wollte ich nur kurz zeigen, im Garrett-Review-System, da kann man sich anmelden mit OAuth und was zum Beispiel GitHub oder zur Verfügung stellt. Und na gut, muss ich auch mal mit den Gnomen-Leuten sprechen, warum das ist. Genau, also auf jeden Fall kann man das dann hier hochladen. Es gibt eine Git-Seite im Wiki, wo dann, es gibt so einen Make-Befehl, Make-Git-Config, wie man sich dann auch das einfach konfigurieren kann. Und dann kann man diesen ersten Commit hochladen und dann wird der auch gebildtestet. Und wie gesagt, mit diesen Programmern und Clips kann man das dann auch entsprechend ausprobieren. Ja, dann gibt es noch kurz eine Demo. Naja, also im Prinzip gibt es auch eine coole Arbeit von Leuten aus Bochum, die bei Nine Elements arbeiten, dem Patrick Rudolph. Der hat einen Coreboot, also wirklich jetzt, weil eben, um die Leute zu beruhigen, die immer kommen, da gibt es dann auch ein BIOS, eine BIOS-Oberfläche, hat er sich das Nuclear Widget Framework genommen, was so klein ist, dass es auch einfach in ROM-Chips reinpasst und da eben ein Interface designt, was im Prinzip den Leuten zeigt, okay, wenn ihr unbedingt eine BIOS-Oberfläche haben wollt, dann könnt ihr das jetzt auch haben. Die Demo hat mit QEMU funktioniert und ja, ich würde erstmal sagen, stellt erstmal Fragen, ansonsten, und ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Ansonsten würde ich, wenn es keine Fragen mehr gibt, das nochmal schnell bauen und euch dieses CB-UI nochmal zeigen. Aber ja, erstmal herzlichen Dank, dass ihr wirklich so lange hier zugehört habt.
Ja, danke für den Talk. Ich hoffe, ihr seid auch alle so geflasht. Ja, wir haben vielleicht noch ganz knapp Zeit für 1-2 Fragen, dann sollten wir für den nächsten Talk Platz machen.
Da ist eine.
Angenommen, ich will jetzt wirklich auf Hardware wechseln, wo ich keine Intel Management Engine habe, also demzufolge auch keinen AMD Platform Security Processor, dann bleibt ja wohl nur noch ein ARM Chromebook, oder?
ARM, OpenRISC und Power, das wäre so. Und bei ARM, wie gesagt, hängt es auch von dem Chip ab.
Kannst du da irgendwas empfehlen, was halbwegs leistungsfähig ist und was man jetzt vielleicht nicht allzu schwach ist?
Ja, es kommt darauf an, also die Chromebooks, da ist der RAM meistens das Problem, glaube ich, so 4 GB. Das hängt eben immer persönlich davon ab. Aber ja, ansonsten ist man im Mobilbereich mit x86 da und im Desktop-Bereich ja, mit ARM-System, glaube ich, eher schlecht dran. Obwohl es da diese, manchmal gibt es da interessante ARM-Boards, die doch sehr, sehr leistungsfähig sind. Da muss man ein bisschen rumgucken. Aber ich persönlich habe ich da noch nicht weiter geguckt. Und es gibt diese Talos-Plattform, die ist aber dann wieder sehr teuer. Talos 2, das ist ein Power-9-System, was aber um die $2,500 kosten wird. Oder 3.000. Ja, aber das sind dann wirklich, ja, das ist dann wirklich schneller, geht es nicht im Desktop-Bereich dann oder Workstation-Bereich. Ja, dann nochmal vielen Dank und einen schönen nächsten Vortrag.